Ja, guten Morgen und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Moment, in dem wir jetzt gemeinsam unterwegs sein können, uns auch auf eine Reise machen können. Und es ist eine Reise durch ein Gebirge, ein Stück weit auch durch diesen Text. Und ich möchte dich bitten, dass du sprichst auf diesen Stationen, dass du uns ansprichst an der Stelle, wo wir es brauchen. Und dass du uns etwas von dir deutlich machst, was uns gut tut. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtserie über den Kolosserbrief. Wir kommen heute mit dem ersten Abschnitt aus dem dritten Kapitel auch so in die zweite Hälfte des Briefes. Das ist eine sehr herausfordernde Hälfte, würde ich mal sagen. Und dieser Abschnitt hat es in sich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei dem einen oder anderen starke Reaktionen erzeugt. Und deswegen will ich auch gleich direkt einsteigen, ohne groß viele Worte vorher zu verlieren. Beim ersten Lesen sind dir vermutlich diese beiden Listen aufgefallen, vielleicht auch aufgestoßen. Diese beiden Aufzählungen mit Dingen, die man sein lassen soll, Unzucht, Ausschweifung und so weiter, und Dinge, die man haben soll, Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit und so weiter. Und es gibt zwei häufige Reaktionen auf diese Listen und auch auf ähnliche Bibeltexte, ist nicht nur hier so. Und die eine Reaktion ist, man denkt sich, gut, dass es endlich mal wieder ja, so klar formuliert wird. Es ist gut, es zu hören, es ist gut, es zu lesen. Eine wichtige Erinnerung, ich will mal wieder konsequenter an mir arbeiten, überlegen, wo ich zu weit gegangen bin, was ich verändern kann. Und vielleicht ist es auch gut, dass die anderen das alle jetzt hören. Das ist so die eine Reaktion. Die andere Reaktion, boah, wie krass. Wie schlimm auch. Ja, solche Aufforderungen, die sind engstirnig, die machen Menschen kaputt. Diese Aufforderungen sind genau der Grund, warum viele, die in christlichen Kreisen geprägt wurden, auch so ihre Verletzungen mitbekommen haben, weil sie mit solchen Listen oft unter Druck gesetzt wurden und auch bis heute noch oft mit solchen Themen zu kämpfen haben. Zwei sehr unterschiedliche Reaktionen, die oft auch so von der einen und derselben Person gedacht werden können. Und diese Reaktionen werden dann noch verschärft, wenn man sich den Einleitungssatz zu diesen Versen ansieht. Paulus schreibt in Vers 5, tötet alles, was an euch irdisch ist, tötet diese Sache. Das ist ja schon heftigste Sprache. Und was an euch irdisch ist, das klingt doch irgendwie weltfremd. Weltfremd, sagt der eine. Der andere sagt, okay, super, klar, endlich mal, sagt der andere. Was genau soll man hier bekämpfen? Aufzählung, Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, dann geht es weiter mit Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung, Verleumdung und Lügen. Später ab Vers 11 werden dann noch indirekt rassistische und oder diskriminierende Einstellungen angesprochen. Da gab es scheinbar eine Tendenz in der Gemeinde. Das alles soll getötet, ausgelöscht, bekämpft werden. Und meines Erachtens stellen sich jetzt zwei große Fragenkomplexe. Zum einen, wie sollen wir mit den Begriffen umgehen, die wir gar nicht so schlimm finden? Leidenschaft zum Beispiel. Oder Begierde. Und was soll das, was man so radikal zwischen irdisch und himmlisch unterscheidet? Das ist mal so als ein Fragenkomplex. Und die zweite Frage, wie ist es möglich, die wirklich destruktiven Dinge, zu denen wir neigen, loszuwerden, wo wir selber darunter leiden, wo vielleicht unsere Nächsten darunter leiden. Oder anders gefragt, was bietet denn der christliche Glaube damit, dass sowas wie echte Boshaftigkeit wirklich aus dieser Welt verschwinden kann oder mehr verschwinden kann? Und meiner Meinung nach ist es jetzt extrem wichtig, worauf ich euch hinweisen will. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, dass man das am Anfang sagt, aber ich glaube, es ist wichtig, um so einen großen Aspekt vom christlichen Glauben nicht falsch zu verstehen. Denn viele machen diesen Fehler. Viele von uns, die Christen sind und die schon lange Christen sind, ich habe den Eindruck, wir alle neigen dazu. Und deshalb halte ich diese Hinweise auch für so wichtig. Um Christen zu sein, deren Glauben tatsächlich im Leben sich ausdrückt, ja, nicht nur in Glauben und nicht nur in Gedanken und Worten. Ja, wir brauchen das, um einerseits Christen zu sein, die leidenschaftlich Jesus widerspiegeln wollen, die sich hingegeben auch für das Gute einsetzen in der Welt, durch eine gute Lebensführung, durch einen guten Charakter und so weiter. aber gleichzeitig irgendwie auch nicht komisch werden. Nicht nur auf Moral bedacht sind, so mit erhobenem Zeigefinger oder so mit Scheuklappen durch die Welt gehen, sondern dass wir mitten im normalen Gesellschaftsalltag leben können ohne Schwarz-Weiß-Denken, mit einer großen Offenheit für die Komplexität des Lebens. Also wie können wir diese Aufforderungslisten verstehen? Folgendes, es gibt zwei Begriffe, die aus meiner Sicht helfen, den ganzen Abschnitt zu verstehen, die man, würde ich mal sagen, relativ leicht überliest, wo man vielleicht auch nicht so drüber nachdenkt. Aber zwei Begriffe, die auffällig häufig zusammen vorkommen. Und zwar sind es die Begriffe Begierde und Götzendienst. Zwei etwas fremde Wörter vielleicht, aber ich versuche sie ein bisschen zu erklären und dann davon ausgehend auch den ganzen Text zu verstehen. Der erste Begriff Begierde wird unserem Sprachgebrauch primär so für sexuelles Verlangen verwendet, also für sexuelle Begierde. Aber wichtig ist, dieses Wort, das hier mit Begierde übersetzt wird, Epithymia, das bedeutet wörtlich sowas wie Überwunsch, Hypersehnsucht, Megaverlangen. Also ein überstarkes Verlangen nach etwas. Und wir denken wahrscheinlich im ersten Moment, dass damit der Wunsch nach schlechten und nach bösen Dingen gemeint ist. Aber interessant ist, dass dieser Begriff nicht nur in diesem Sinne zu verstehen ist, sondern eben auch in dem Sinne, dass der Wunsch nach etwas Gutem zu so einem Überwunsch werden kann. Wenn wir nämlich etwas Gutes so sehr wollen, dass wir meinen, wir brauchen es unbedingt, um ultimativ glücklich zu sein. Wenn Wünsche uns beherrschen, uns nicht mehr zur Ruhe kommen lassen, uns schlechte Entscheidungen treffen lassen, dann sind sie zu Überwünschen geworden, zu Begierden. Und das wollen sie eben nicht. Und es ist interessant, dass es nicht nur hier vorkommt, sondern auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Nämlich dort, wo beschrieben wird, was sich in unserem Herzen abspielt und wie sich das Herz verändern kann. Das ist ganz interessant. Immer da steht dieses Wort mittendrin. Ja, Johannes benutzt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Jakobus in Jakobus 1. Paulus schreibt hier davon, aber auch in Epheser 4, in Galater 5. Und auch Petrus verwendet es mehrfach in seinen Briefen. Alle gebrauchen es in dem Sinne, im Sinne von Überwünschen. Nicht nur in Bezug auf Schlechtes, sondern auch in Bezug auf Gutes. Die große Aussage ist hier also, tötet diese Macht der Überwünsche in euch. Das ist der erste Begriff, den ich hervorheben will, und der hängt ganz eng jetzt mit diesem zweiten Begriff zusammen, mit dem Begriff Götzendienst, möchte ich auch noch ein bisschen erklären. Und zwar wird hier im Kolosserbrief dieser Götzendienst ja sehr eng mit Habsucht verbunden. Es heißt, Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Und auch in Epheser 5, in einem ähnlichen Kontext, verbindet Paulus es auch. Da setzt er den Habsüchtigen mit dem Götzendiener gleich. Doch hier ist es wichtig zu verstehen, dass im Denken von Paulus nicht nur die Habsucht, er hebt sie besonders raus, scheinbar waren die Leute damals blind dafür, vielleicht ähnlich wie wir heute oft blind dafür sind, sondern in Paulus Denken sind quasi alle diese Dinge, die er da auch aufzählt, Ergebnis von Götzendienst. In Römer 1 lässt sich das sehr gut nachvollziehen. Und Götzendienst bedeutet ganz einfach, einen Ersatz für Gott zu haben. Einen Götzen zu haben. Wahrscheinlich bekannt geworden auch durch das goldene Kalb im Alten Testament. Das war ein Ersatz für Gott. Da kommt man sich das ganz klar, kann man ganz klar verstehen, was Götzendienst ausmacht. Ich nehme was anderes und erwarte davon alles. Und im Verständnis der biblischen Autoren ist jetzt aber nicht nur Materielles, sondern eben auch alles Immaterielle in der Gefahr, zum Götzen zu werden. Wenn wir jetzt diese beiden Anmerkungen zusammennehmen, dann könnte man in Summe sagen, tötet diese Überwünsche in euren Herzen, die durch Götzendienst entstanden sind. Oder anders gesagt, tötet die Macht dieser Überwünsche in euren Herzen, die dadurch entstanden sind, dass Dinge oder Erfahrungen oder Menschen zu Ersatzgöttern in eurem Leben geworden sind. Noch etwas konkreter zu diesem Götzendienst. Die meisten kennen wahrscheinlich die 10 Gebote. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und interessanterweise heißt es nicht, du sollst nicht keinen Gott haben. Also wer nicht Atheist sozusagen, sondern du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und was hier angedeutet wird, ist dieses biblische Menschenbild, dass wir Menschen alle immer irgendetwas anbeten. Das bedeutet, dass wir alle irgendetwas haben. Es können auch mehrere Dinge sein, es können auch wechselnde Dinge sein. Aber wir alle haben irgendetwas, was uns absolut wichtig ist. Was unser Herzensanliegen ist. Wofür wir um Leben und Tod kämpfen würden. Oder was uns einfach zutiefst identitätsstiftend ist, sodass, wenn wir das verlieren oder nicht erreichen, wir uns verloren, hässlich, bedeutungslos fühlen, einfach unsicher sind, wer wir sind und ob wir jemand sind. Diese Sache oder dieser Mensch oder diese Eigenschaft, für die wir alles geben würden, von der wir auch alles erhoffen, das ist unser Gott im biblischen Verständnis. Ersatz für den einen lebendigen Gott, eben ein Götze. Soweit mal die Theorie. Also, wenn wir das jetzt nochmal zusammennehmen, könnte man sagen, tötet die übermäßigen Wünsche in euren Herzen, die durch Götzendienst entstanden sind, denn sie vergessen den einen wahren Gott. Und um das zu konkretisieren, gehe ich jetzt mal zwei von diesen Begriffen durch, die Paulus hier aufzählt, um euch eben beispielhaft zu zeigen, was es heißt, dass etwas anderes als Gott zu einem Gottersatz geworden ist und wie sich das destruktiv auswirken kann, und wie wir davon loskommen können. Und zwar mache ich das am Beispiel von Habsucht. Wie gesagt, Paulus hebt es auch hervor. Und dann noch am Beispiel von Lüge. Habsucht klingt ja erstmal extrem. Das haben alle andere das Problem, nur nicht ich selber. Wahrscheinlich denkt er auch so an Dagobert Duck, der wirklich ungesund mit seinem Geld umgeht, wenn er da so hineinspringt in sein Meer von Goldtalern und darin badet. Doch Aspekte von Habsucht liegen uns, glaube ich, oder manchmal zumindest näher, als wir denken. Ich habe uns mal ein paar Fragen mitgebracht und vielleicht macht es bei dem einen oder anderen Klick. Ärgerst du dich auch manchmal darüber, dass andere ständig was Neues kaufen müssen? Vergleichst du dich und deine Situation mit der deiner Freunde, deiner Geschwister oder deiner Nachbarn? Wenn du abends im Bett liegst, denkst du häufiger über Geld nach und über das, was du eigentlich noch bräuchtest? Hast du den Eindruck, dass du einfach noch ein bisschen zu wenig hast? Denkst du, dass du erst dann großzügig teilen kannst, wenn du das und das noch erreicht hast? Oder rechnest du manchmal nach, wie viel das Essen gekostet hat, was du deinen Gästen gekocht hast? Und wie teuer im Verhältnis dazu der Wein war, den du geschenkt bekommen hast. Vielleicht sind das Hinweise darauf, dass dir Besitz oder Geld zu einem Gottersatz geworden sind. Dass dir genug Geld oder mehr Besitz so wichtig sind, dass du dir da wirklich viel davon erhoffst. Glück, Zufriedenheit, Anerkennung, gutes Gefühl, solche Dinge. Dieser gute Wunsch nach diesen guten Dingen kann so stark werden, dass er ungesund wird, dass er zum Überwunsch wird. Und wenn das so ist, dann neigt man dazu, sich im Zweifelsfall fürs Geld zu entscheiden. Wenn es darauf ankommt, dann hat man keine objektive Sicht und auch keine Gottesperspektive, sondern eine Geldgewinnungs- oder eine Geldbehaltungsperspektive. Wenn es kein normaler Wunsch ist, sondern ein übermäßiger Wunsch, dann neigt man dazu, sich für Dinge zu entscheiden, seine Zeit so einzuteilen, Freundschaften dahingehend zu pflegen, was es dem eigenen Geld bringt. Und dann ist es auch logisch, dass ich eine ungesunde Trennung auf mich nehme oder eine ungesund lange Fernbeziehung oder keine Zeit mehr für meine Kinder habe, wenn das Gehalt stimmt. Oder klar wird man sich dann sehr viel gedanklich auch in der Zukunft aufhalten. Was wäre wenn, wie muss ich mich jetzt entscheiden damit? Und ich verliere so die Kapazität für das Jetzt. Vielleicht auch die Aufmerksamkeit für das, was Gott mir jetzt in diesem Moment mitteilen möchte. Man kann Habsucht übrigens auch auf andere Dinge ausweiten, zum Beispiel die Habsucht nach Wissen, ja, den übermäßigen Wunsch nach höchster Bildung, nach perfektem Informiertsein, nach bester Qualifikation. Ja, wenn ich mir davon höchstes Lebensglück erhoffe, dann werde ich da extrem viel aufs Spiel setzen, nicht wahr? Das ist Habsucht. Wenn unser Wunsch nach Geld und Besitz unsere Entscheidungen und unsere Handlungen kontrolliert und wir und andere darunter leiden. Und diese Habsucht, sagt Paulus, sollen wir radikal in uns bekämpfen. Wie das? Wie kommen wir davon los, wenn wir diese Tendenzen in uns entdecken? Ich wüsste nicht, wie es gehen soll, wenn wir an dieser Stelle mit Disziplin und Willensstärke kommen. Töten, bekämpfen, okay, wir denken einfach nicht mehr so sehr ans Geld oder an den Besitz. Wie soll das gehen? Wenn wir an dieser Stelle mit, jetzt sei einfach mal konsequent kommen, dann stehen wir in der Gefahr, komisch zu werden. Weil wir dann nämlich anfangen, das Gute, Sicherheit, ja, Geld, Versorgung, beste Bildung zu verteufeln. Wenn wir an dieser Stelle sagen, jetzt hör einfach mal auf, so stark zu wünschen, dann schnüren wir damit oft, ganz oft, auch den gesunden, wichtigen Drang nach Sicherheit, nach Anerkennung und nach Versorgung ab. Das sind gute Wünsche. Wenn wir meinen, dass Veränderung über Willenskraft und Disziplin und Erwartungsdruck funktioniert, dann werden wir zu sehr eigenartigen Menschen. Menschen, die ihre Gefühle nicht ernst nehmen, Menschen, die andere verurteilen aufgrund deren Sehnsüchte, wir werden zu harten Menschen. Mit uns und mit anderen. Deshalb glaube ich, an der Stelle mit Disziplin und Willensstärke zu kommen, ist nicht richtig. Paulus hat einen anderen Gedanken, wie Veränderung passieren kann. Woran sehen wir das? Er leitet den Satz in Vers 5, wo er sagt, dass wir Habsucht und all die anderen Dinge bekämpfen sollen. Er leitet diesen Satz mit diesem kleinen Wörtchen darum ein. Darum tötet all das. Worauf bezieht sich dieses Darum? Also warum, was kommt davor? Es steht da dummerweise so ein etwas komplizierter Satz, Vers 4. Aber da steckt ein extrem wichtiger Gedanke drin. Dort steht, ich lese den Vers nochmal vor, wenn einmal Christus, euer Leben, allen sichtbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm zusammen in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon geschenkt ist. Paulus redet hier von etwas, was uns geschenkt ist. Also von etwas, was uns gehört, was unser ist, ganz ähnlich wie Geld und Besitz. Was ist das? Der Gedanke ist der, in der Zukunft, wenn alles Unsichtbare sichtbar wird, wenn wir die unsichtbare Welt fassen können, dann werden wir in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und ich verstehe das so, dass dann die Bedeutung sichtbar wird, die wir als geliebte Kinder Gottes haben. Denn Herrlichkeit heißt nichts anderes als Wichtigkeit und Bedeutsamkeit. Inwieweit unser Leben in Gottes Perspektive bedeutungsvoll und wichtig ist, das ist uns oft nicht so klar und nicht so bewusst. Dann aber wird es einmal sichtbar sein, ja, dass wir eine große Bedeutung haben. Wer wir sind und was wir machen, es hat große Bedeutung, es hat große Relevanz. Etwas konkreter, wenn es wahr ist, was Paulus und auch die anderen Schreiber der Bibel glauben, dann ist unsere sichtbare Welt, unsere Gesellschaft, das Irdische, wie Paulus das nennt, das, was wir täglich leben und erleben, nur eine sehr begrenzte Welt. Nur ein Teil dessen, was existiert und was Einfluss hat. Denn darüber hinaus gibt es auch das Reich Gottes, so wird es in der Bibel ganz oft bezeichnet. Und dieses Reich Gottes könnte man vielleicht bezeichnen als eine Welt, die viel komplexer und auch viel mächtiger ist als unsere rein sichtbare Welt. Das Reich Gottes ist aber nicht irgendwie weit weg oder ein Zukunftsgebilde, sondern es ist irgendwie in unsere Wirklichkeit hinein verbunden. Man könnte sagen, das Reich Gottes ist ein Netzwerk oder ein Kosmos, das aus unserer sichtbaren und aus der unsichtbaren Welt zusammen besteht. Und Kennzeichen des Reiches Gottes, worüber Jesus ja ständig spricht, ist ein absolutes Lieblingsthema, sind eben, dass Menschen tiefen Frieden finden. Dass Versöhnung passiert, dass Menschen gesund werden, innerlich wie äußerlich, dass unsere Mitwelt, unsere Schöpfung heil wird, dass Familien heil werden, dass die Gesellschaft mit ihren verschiedensten Aspekten gerecht und gesund wird, dass Schönheit aufblüht. Das Reich Gottes ist nicht weniger als all das. Und in dieser Welt sind wir bedeutsam, sagt Paulus. Jeder, der sich von Jesus Christus abhängig macht, ihn als guten Herrscher anerkennt, ja, er sitzt zur Rechten Gottes, Vers 1, der spielt eine viel bedeutsamere und viel wichtige Rolle, als wir das oft auf dem Schirm haben. Und daran will uns Paulus erinnern. Ihr könnt es zwar jetzt nicht sehen, aber dann, wenn Christus sichtbar wird, dann werdet ihr dieser ganzen Herrlichkeit, also dieser ganzen Bedeutsamkeit, da wird die sichtbar. Da versteht ihr sie wirklich komplett. Und jetzt ist super spannend, dass Paulus sagt, diese Herrlichkeit gilt euch aber jetzt schon. Diese Herrlichkeit gilt euch aber jetzt schon. Schon jetzt spielst du eine wichtige Rolle. Und mach dir das bewusst. Gott gebraucht dich in seinem Reich schon jetzt. Dieses Reich existiert schon jetzt. Gott findet, dass du extrem wichtig bist in seinem Bestreben, dieser Welt Gutes zu tun und sein Reich zum Leuchten zu bringen. Da spielst du eine wichtige Rolle. Und Christus hat dich sogar dazu berufen, anderen die Herrschaft Gottes deutlich zu machen. Ja, indem du eben nach Versöhnung strebst, nach Gerechtigkeit, nach Heilung, nach Schönheit. Also das, was du in Christus bist und erlebst, weitergibst. Siehst du, was es mit uns machen kann? Wenn wir uns dessen bewusst werden, dann betrifft es unsere Sehnsucht und unsere Wünsche. Auf jeden Fall meine Wünsche. Zum Beispiel meinen Wunsch, mit meinem Leben etwas Bedeutsames zu machen. Oder darin steckt viel von Glück und von der Zufriedenheit. Und erst dann, wenn nämlich unsere Wünsche dabei sind, gestillt zu werden, erst dann ist aus meiner Sicht überhaupt erst möglich, dass Geld seine Macht verlieren kann. Dass wir Besitz einen normalen Status geben können. Dass wir Bildung und unsere Qualifikation als hilfreiche, wichtige Sachen sehen können, sie aber nicht als die Quelle unserer Herzensfreude missbrauchen müssen, sondern sie für das Gute und für das Schöne einsetzen können. Es muss erst dieser Perspektiv und dieser Machtwechsel stattfinden, dieses Reich Gottes verstehen und erleben, diesen neuen liebevollen Machthaber verstehen und kennenlernen, auch die Prinzipien dieser anderen unsichtbaren Welt begreifen, darüber spricht Jesus die ganze Zeit. Und deshalb sagt Paulus auch, richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Wir können eben nicht einfach sagen, ich denke jetzt nicht mehr ans Geld, solange wir eine ungestillte Sehnsucht nach Bedeutsamkeit, Einfluss und Anerkennung haben. Ich denke, erst wenn etwas anderes unsere Sehnsucht stillt, oder ich sage lieber dabei ist, uns zu stillen, erst dann kann Geld und Wohlstand wirklich seine Macht verlieren. Und ich glaube, Paulus will uns daran erinnern, durch Jesus Christus, er sagt das hier so schön, euer Leben. Durch Jesus Christus ist euch schon jetzt diese Wichtigkeit, diese Bedeutsamkeit geschenkt. Und darum, mit diesem Wissen und aus dieser Erfahrung heraus, geht in den Kampf gegen diese Dinge. Gegen Habsucht mit ihren falschen Versprechungen, dass dir Besitz und Wohlstand anhaltendes Glück und Sicherheit schenken. Gegen egoistische Sexualität, die keine Verantwortung übernimmt und den anderen nur für sich ausnutzt. Gegen Beleidigung und Verleumdung, die letztlich nur dazu dient, dass du besser dastehst und dich gut fühlst. Das ist die Sicht von Paulus und das ist die Sicht von Jesus Christus. Und damit wird schnell klar, dass alle moralischen Appelle und alle Appelle an unsere Disziplin und Willenskraft, die wir oft auch in Gemeinde hören, letztlich nicht ein Streben nach dem sind, was oben ist, sondern ein Hängenbleiben im Irdischen. Ein Hängenbleiben im Irdischen. Reine Moral oder Moral, um etwas zu sein, ein guter Christ, besser als andere, ein guter Mensch, was weiß ich, all das ist letztlich ein Leben an Gott vorbei. Ein Leben an Gott vorbei. Es bleibt dem Irdischen vorbei. Wenden wir das jetzt noch auf das Zweite an, auf das Lügen. Deutlich kürzer. In Vers 9 steht, belügt einander nicht mehr. Und eine gute Frage, die uns häufig helfen kann, die Ersatzgötter unseres Herzens zu erkennen, ist die Frage, warum? Warum habe ich gelogen? Warum habe ich jetzt an dieser Stelle gelogen? Warum erzähle ich nicht, wie es wirklich war? Warum sage ich nicht meine Empfindung, meinen Ärger vielleicht? Warum sage ich, dass alles in Ordnung ist, obwohl eigentlich gar nichts in Ordnung ist? Und dann kommen vielleicht so Antworten wie, ich habe Angst vor der Reaktion. Ich habe Angst, dass die Harmonie verloren geht. Oder dass ich dem Streit, der dann folgen könnte, nicht gewachsen bin. Ich würde als schwach dastehen. Oder ich habe Angst davor, jemandem weh zu tun. Häufig auch verbunden mit dem Gedanken, was würde denn der andere von mir denken? Der würde ja bestimmt schlecht über mich denken oder womöglich auch schlecht über mich reden. Also da steckt eine Sehnsucht nach Anerkennung und einem guten Ruf dahinter. Oder vielleicht ist die Antwort auch, dass die Wahrheit, wenn ich sie sagen würde, finanzielle Konsequenzen hätte. Da schließt sich dann auch wieder der Bogen zum Finanziellen. Vielleicht würde ich Einfluss oder meinen Job verlieren. Vielleicht würde ich Freunde oder meine Beziehung verlieren. Vielleicht ist auch eine Angst vor Einsamkeit da. Wenn das andere wissen, dann werden sie sich zurückziehen. Oder Angst davor, dass meine Eltern nicht mehr stolz auf mich sind. Es gibt so viele Gründe, warum wir nicht die Wahrheit sagen. Und ich denke, diese Frage bringt uns weiter. Und durch diese Frage entdecken wir, dass uns irgendetwas zu einem Gottersatz geworden ist. Irgendetwas ist uns so wichtig geworden, unser Ruf, unser Ansehen, unser Einfluss, das, was unsere Eltern über uns denken, dass wir dafür die Wahrheit verdrehen. Dass wir dafür anderen schaden, dass wir uns in eine Art Versteckspiel im Leben begeben, viel Energie darauf verschwenden, dass es bloß nicht rauskommt. Da hat etwas Macht über uns gewonnen. Wie kommen wir davon los? Erneut, wenn wir einfach sagen würden, wir zwingen uns jetzt dazu, die Wahrheit zu sagen, dann hätten wir immer noch mit der Angst dahinter zu tun. Und deshalb argumentiert Paulus hier anders. Und damit kommen wir nochmal zu diesem Begriff irdisch. Im ersten Augenblick klingt er komisch und weltfremd. Aber ich glaube, dahinter steckt ein wunderschönes Konzept. Paulus schreibt in Vers 7, ihr habt früher entsprechend gelebt, als ihr noch ganz dem Irdischen verhaftet wart. Und irdisch heißt in diesem Kontext, ihr rechnet nur mit dem, was ihr seht. Ihr rechnet nur mit dem, was ihr seht. Klar haben wir Angst davor, dass unser Ruf kaputt geht, wenn wir Dinge tun oder getan haben, die unseren Ruf kaputt machen. Oder klar haben wir Angst, wenn die Wahrheit unsere Beziehung gefährdet. Wenn wir nur das als Möglichkeit in Betracht ziehen, was Menschen dann tun, was Statistiken zeigen, was wahrscheinlich ist, natürlich gibt es dann ganz viel Grund zur Angst. Aber wer an Christus glaubt, das ist der Punkt von Paulus, der hat einen viel weiteren Horizont. Einen viel weiteren Horizont bekommen, sozusagen einen überirdischen Horizont. Der glaubt an einen Gott, von dem immer wieder bestätigt wird, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und bei diesem Satz, wenn ich den höre, muss ich immer wieder an eine Geschichte denken im Alten Testament. Steht in 2. Könige 6, vielleicht kennst du der ein oder andere, Elisa, ein Prophet Israels, zieht sich einer riesigen militärischen Armee entgegen, die rollt auf ihn zu, die wollen ihn gefangen nehmen. Doch trotz dieser Gefahr bleibt dieser Elisa total gelassen. Ganz anders sein Diener, der ist innerlich total aufgewühlt, panisch und fragt, oh nein, was sollen wir jetzt machen? Und ich kann diesen Diener total gut verstehen. Würde mir auch so gehen, wenn da eine riesen Armee auf mich zurollt. Das wäre auch so meine erste Reaktion, gelähmt sein, Angst haben, Panik, Verzweiflung. Was macht Elisa? Ganz spannend, er betet, Herr, öffne meinem Diener bitte die Augen. Und dann konnte dieser Diener kurz einen Blick in die unsichtbare Welt werfen und er sah eine militärische Armee aus Feuer, die quasi diesen Elisa und seinen Diener als Schutz umringt hat. Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte, aber sie zeigt genau das, was Paulus hier meint. Wer glaubt, vertraut nicht nur auf das irdisch Sichtbare, sondern er rechnet mit dem unsichtbaren Gott. Das ist auch das, was oben im Treppenhaus an der Wand steht. An Gott glauben heißt mit Gott rechnen. Für uns ist es immer wieder schwierig, dass Gott unsichtbar ist, dass wir so wenig sehen können, was genau Gott macht. wo genau er für uns kämpft, was es wirklich gut mit uns meint. Und eigentlich alles, was wir sehen und was wir fühlen, sagen, alles, was wir fühlen und was wir sehen, uns eigentlich sagen will, Gott hat dich vergessen, Gott ist nicht da. Aber weil Gott weiß, dass uns genau das so schwer fällt, in vielen Phasen, hat er sich an einem Punkt der Menschheitsgeschichte sichtbar gemacht. Nämlich Gott selbst ist Mensch geworden. In Jesus Christus ist er in unsere sichtbare, fassbare Dimension der Welt gekommen. Und Jesus Christus hat vielfach gezeigt und darüber gelehrt, wie Gott ist und wie sein Reich aussieht. Und eine Eigenschaft Gottes ist dabei besonders deutlich geworden, nämlich Gottes bedingungslose Liebe. Sie wird sichtbar in Jesu Einsatz für die Schwachen und Einsamen, für die Ausgestoßenen und die Ignorierten, für die Unterdrückten und Gescheiterten, für die Kranken und die innerlich Verletzten, für die Trauernden und für all diejenigen, die aufgrund der hässlichen Dynamiken dieser Welt, unserer Gesellschaft, auch deines Lebens, viele offene Sehnsüchte haben und sich durch all diese Dinge, die Paulus hier auflistet, verständlicherweise eine Erfüllung ihrer Sehnsüchte wünschen. Wir haben ganz oft Anteil an dieser Liste, Und das noch nicht mal unbedingt, weil wir sie selbst leben, sondern weil wir anderen die Liebe Gottes vorenthalten. Das vorenthalten, was Gott uns schenkt und wozu Gott uns berufen hat. Und dann macht Jesus auf eindrücklichste Weise am Kreuz deutlich, dass Gottes Liebe so weit geht, dass er sogar bereit ist, sein Leben für uns zu geben. Er wählt quasi die krasseste Methode, die man sich vorstellen kann, um uns zu zeigen, um es tief in unser Herz hineinsacken zu lassen, wie wichtig wir sind, wie viel Bedeutung wir in seinen Augen haben und auch wie gut es ist, wenn wir uns ihm anvertrauen und uns ihm hingeben. Jesus sagt kurz vor seinem Leidensweg, die größte Liebe, die jemand haben kann, ist sein Leben für seine Freunde zu geben. Und dann gibt es sein Leben für die Freunde, aber sogar noch mehr, die Liebe ist größer. Er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus stirbt für seine Feinde. So muss man es korrekterweise sagen und so formuliert es Paulus auch an anderer Stelle. Und denk bei diesem vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, nicht nur an die Soldaten und an das aufgescheuchte Volk damals, sondern denk auch an dich selbst. Wie oft haben wir keine Ahnung, was wir da eigentlich tun? Wie oft meinen wir, gut unterwegs zu sein, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, uns vielleicht sogar das Recht rausnehmen zu dürfen, andere zu verurteilen. Wir wissen nicht, was wir tun. Jesus hat alles investiert für uns, die wir immer wieder die Wahrheit verdrehen. Für uns, die wir Geld über Familie und unsere Gesundheit stellen. Für uns, die wir in Erfolg und Bildung ultimative Ruhe suchen. Für uns, die ihren Wohlstand auf Kosten von anderen leben. Für uns, die wir uns höher achten als andere. Für uns, die wir berechnend und kleinkariert sind. Für uns, die wir betrunken sind von Frömmigkeit. Jesus hat alles investiert, um uns zu zeigen, ich bin für euch, auch wenn ihr euch mit all dem von mir abgewandt habt. Ich lasse euch niemals allein, das heißt, ihr müsst keine Angst vor Einsamkeit haben, die euch in so viele Dinge reintreibt. Um uns zu zeigen, ich will euch, auch wenn ihr mich gerade missbraucht oder verleugnet habt. Ihr müsst keine Angst haben, euren guten Ruf zu verlieren. Er ist sicher bei mir. Um uns zu zeigen, ich bin bei euch, auch wenn ihr gedanklich weggegangen seid. Ihr müsst also keine Angst vor Auseinandersetzung haben. Ich bleibe bei euch. Das ist der Weg, den der lebendige Gott eingeschlagen hat. Nicht indem er uns aufträgt, verändert euch, arbeitet an euch, seid diszipliniert, willensstark, sondern indem er uns sagt, ihr braucht nicht der Lüge zu glauben, dass die Verdrehung der Wahrheit euch weiterbringt, euch glücklich macht. Ich mache euch glücklich. Ich biete euch ein erfülltes Leben an. Das verspricht er jedenfalls. Und indem er uns sagt, ihr braucht nicht der Lüge zu glauben, dass Geld euch bedeutsam macht, anhaltend bedeutsam, denn ich biete euch an, dass ihr in meinem ewigen Reich eine wichtige Rolle spielt, mit Einfluss, schon jetzt. Verstehst du diese Liebe? Jesus möchte uns verändern, indem er sagt, lass mich wieder dein Gott werden. Erwarte von mir ein erfülltes Leben. Du musst nicht andere Dinge zu deinen Herzensberuhigern werden lassen. Ich möchte das sein. Und hier komme ich jetzt zum Schluss der Predigt. Ich habe immer wieder gesagt, dass Disziplin und reine Entscheidungskraft an der falschen Stelle ungesund sind. Aber ich glaube, an einer Stelle ist es auch hilfreich. Denn Paulus beginnt diesen Abschnitt mit der Aufforderung, orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Richtet eure Gedanken nach oben. Und am Ende des Abschnitts, den wir jetzt nicht gelesen haben, heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Dass wir das machen, dafür brauchen wir meiner Meinung nach tatsächlich immer wieder eine Entscheidung. Das müssen wir wollen und auch irgendwie umsetzen. Wir brauchen Zeiten und Räume, um diese Gottesperspektive, diese Herrlichkeit und Bedeutsamkeit, die uns zugesprochen ist, immer wieder zurückzugewinnen. Und die Paulus hier in so vielen Formulierungen fasst. Und eigentlich ist es sehr interessant, es wäre mal spannend, da mit euch ins Gespräch zu kommen, aber ich vermute, fast allen von uns fallen zuerst diese ganzen Aufforderungen auf. Diese Aufzählungen, was wir machen sollen und was nicht. Dabei ist dieser Abschnitt und übrigens auch die ersten beiden Kapitel des Briefes voll von Erinnerungen. Voll von Erinnerungen, warum wir diese ganzen Überwünsche gar nicht mehr brauchen. Vers 1, Christus hat den Ehrenplatz an Gottes Seite. Das heißt, ihr könnt ihm vertrauen. Mit ihm verbunden zu sein, bedeutet mit Gott verbunden zu sein. Vers 4, denkt daran, dass euch schon jetzt diese Herrlichkeit, diese ewige Bedeutung geschenkt ist. Geschenkt. Dann schreibt er Vers 7, unser normales Leben ist im Irdischen begrenzt, aber Gott ist so viel mehr. Dann Vers 9 schreibt er vom neuen Menschen, also vom Menschen, der Gott erkennen kann. Ja, nicht, weil er so toll ist, ein super Christ, super Held, sondern weil Gott ihn erneuert hat. Dann in Vers 10, Gott hat euch wunderbar geschaffen. Vers 12, ihr seid von Gott erwählt, also absolut erwünscht. Ihr seid von Gott geliebt, ihr gehört zu Gottes heiligem Volk, das heißt, ihr habt so viel Gutes zu geben. In Vers 13 noch, Christus hat euch vergeben. Das alles sind keine Aufforderungen. Keine Aufforderungen, sondern das sind Erinnerungen daran, warum wir Gott glauben können, warum wir Gott vertrauen können. Und ich glaube, weil wir das immer wieder vergessen, auf jeden Fall ich mit meinem Herzen immer wieder vergesse, ist es wichtig, uns Zeiten zu nehmen, in denen wir uns dessen bewusst werden. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das war die Botschaft von Jesus Christus. Amen.